das Grauen des Krieges. Mitte Dezember kam er in Kokoran an, abgemagert, verstaubt, erschöpft. Und glücklich, dass er Menschen sah, Stimmen hörte, dass die Einsamkeit endlich vorbei war. Von einem Wachposten ließ er sich sogleich zu Oberst Baker Creed Russell führen, dem neuen Kommandeur des 13. Husarenregiments, der gerade mit einigen Offizieren auf der Veranda seines Bungalows stand. VP sprang aus dem Sattel und salutierte, und Dick reckte sich gleichzeitig auf den Hinterbeinen empor. »Aha«, sagte Oberst Baker Creed Russell, »das ist VP mit seinem berühmten Zirkuspferd. Willkommen, Leutnant. Ich habe schon viel von Ihnen gehört.« Oberst Baker Creed Russell, Anfang 40 etwa, ziemlich jung für einen Regimentskommandeur, war ein Mann mittlerer Größe, durchtrainiert, drahtig und gebräuntem Gesicht. Der Typ des englischen Sportmanns. In kurzen Worten informierte er VP über die aktuelle Lage. Er hatte mit dem 13. Husarenregiment den Rückzug der aufgeriebenen Truppen Lord Roberts gedeckt und war vor einigen Tagen erst in die Garnison zurückgekehrt. Krieg oder Frieden mit den Afghanen? Nicht genau zu sagen, eine Art Waffenstillstand. Trotzdem aber gefährlich. »Ich möchte viel mit Ihnen besprechen«, sagte der Oberst. »Besonders das System der kleinen Gruppen, das ich von Ihnen übernommen und inzwischen im Regiment eingeführt habe. Eine gute Sache. Hat sich bei der Deckung des Rückzugs glänzend bewährt. Aber zu Gesprächen haben wir jetzt keine Zeit. Es liegt ein telegrafischer Befehl von Lord Wolseley vor, das Schlachtfeld von Maiwand kartografisch aufzunehmen und die Fehler der britischen Strategie, soweit das noch möglich ist, zu rekonstruieren. Was dabei herauskommt, wird als Beweismaterial bei einem Prozess gegen die verantwortlichen Offiziere verwendet werden. Bei solcher heikle Arbeit könnte ich mir, nach allem, was ich von Ihnen gehört habe, keinen besseren vorstellen als Sie, Leutnant Bavenfall.« VP hätte zwar gerne eine Verschnaufpause gemacht, aber Befehl war Befehl. Und andern Tags ritt er an der Spitze eines kleinen Vermessungstrupps nordwärts. Dieselbe Wegstrecke, auf der sich Lord Roberts und seine geschlagenen Truppen vor kurzem noch unablässig attackiert von afghanischen Rebellen Meter für Meter ihres Rückzuges in den Süden hatten erkämpfen müssen. Diesmal ließen sich die Afghanen nicht blicken. VP war überzeugt, dass sie ihn und seine Leute aus versteckten Aussichtsposten in den Bergen und Schluchten beobachteten, dass sie einen Angriff erwogen, dass hinter den Felsen berittene Boten galoppierten und jede Bewegung der Briten ins Hauptquartier der Rebellen meldeten. Doch nichts geschah. Alle Vorsichtsmaßnahmen erwiesen sich als überflüssig. Der Vermessungstrupp kam schnell voran und war noch nach 2 Wochen schon am 2. Januar des neuen Jahres 1881 an Ort und Stelle, auf dem Schlachtfeld von Maiwand. Schakale, Wölfe, Hyänen hatten das Gelände besetzt. Sie schienen wenig beeindruckt von der heranreitenden Truppe, blieben unbeweglich stehen mit gesträubten Nackenhaaren knurrend, als wollten sie ein Revier verteidigen. Nach und nach wichen sie dann doch zurück und schließlich rudelten sie davon. Die Viere näher heran. Erst sah er die zerbissenen Kadaver erschossener Pferde und dann zu seinem Entsetzen unzählige menschliche Körper. Leichen von Soldaten, teils skelettiert. Denn das Raubzeug hatte sie aus provisorischen Gräbern herausgescharrt und gefressen. Das Grauen des Krieges, wird BP später einem Freund berichten, habe ich erstmals nicht während der Schlacht erlebt, sondern danach. Man sollte jeden, der über Krieg und Frieden entscheidet, auf ein solches Schlachtfeld führen. Vielleicht wäre das ein Weg, fortan Krieg zu vermeiden. Der Krieg führt die Menschen auf die Stufe ihrer Anfänge zurück. Auf dem Schlachtfeld von Maiwand habe ich mich gefragt, ob es wohl eine Zeit geben werde, in der das nicht mehr so sein wird. Die Piraten und der General. »Die Leute müssen wieder lachen lernen«, sagte Oberst Baker Creed Russell, als VP aus Maiwand nach Kokoran zurückgekehrt war. Erklärend fügte er hinzu, »den Überlebenden von Lord Roberts Truppe sitzt die Niederlage noch in den Knochen. Der Höllenmarsch ihres Rückzugs hat sie seelisch zermürbt. Viele sind verwundet und unsere Soldaten vom 13. Husarenregiment werden allmählich von Langeweile bedrückt. Einige sind an Cholera und Typhus erkrankt. Die Leute verfallen in Grübeleien, haben Angst vorm Sterben. Sie müssen auf andere Gedanken gebracht werden, müssen wieder fröhlich werden. Man hat mir erzählt, Leutnant Bavenfall, dass Sie ein vortrefflicher Theaterregisseur und Schauspieler sind. Wie wär's?« VP war es nur recht. Während er tagsüber die Schreckensvision des Schlachtfeldes von Maiwand in Erinnerung rief, Berichte schrieb und Landkarten ins Reine zeichnete, inszenierte er abends beim Schein von Fackeln und Lagerfeuern auf dem Exerzierplatz der Garnison Kokoran das Erfolgsstück »Die Piraten von Penzankel«. Rollentexte und Noten hatte er aus London mitgebracht. Die Soldaten waren mit Vergnügen dabei, als Schauspieler, Sänger, Musiker, Bühnenbildner, Kulissenmaler, Kostümschneider und als Zaungäste der Proben. Knapp vor der ersten Aufführung kam aus Bombay telegrafisch die Nachricht, dass ein General aus dem Hauptquartier die Garnison zu inspizieren beabsichtigte. Er kommt genau richtig zur Premiere, sagte Bibi zu seinem Kommandeur. Oberst Baker Creed Russell indes war bedenklich gestimmt. Ich halte zwar solche Theateraufführungen für erlaubte Mittel, die Mannschaft auf fröhliche Gedanken zu bringen. Ich stehe auch dazu. Aber Sie wissen, Leutnant Baden-Powell, es gibt vereinzelt Generale, die so etwas ablehnen, weil es nicht im Dienstreglement vorgesehen ist. Sollte dieser General, den ich nicht kenne, zum verknöcherten Typ gehören und die weiteren Aufführungen verbieten, dann muss ich seinem Befehl gehorchen. Wer denn nichts davon, dann kann er auch nichts verbieten. Und wenn er wieder weg ist, machen wir Theater, wie wir wollen. Aber wenn er dafür ist, wird er solche Aktivitäten auch in anderen Garnisonen empfehlen und das wäre sinnvoll. Wir wissen nicht, wie er reagiert. Vorsicht ist die Mutter der Handgranate. Ich werde mir den General erst einmal anschauen. Dann werde ich entscheiden, ob wir Ihnen die Aufführung zeigen oder nicht. Vorerst machen Sie, Leutnant Baden-Powell, programmgemäß die Generalprobe. Ich bin schon gespannt. Die Generalprobe wurde 3 Tage vor Eintreffen des Generals angesetzt. Alle Soldaten, die nicht gerade Wache schoben und für die anderen Tags eine zweite Generalprobe stattfinden sollte, drängten in die aus Kantinenbänken und Stühlen zusammengestellten Zuschauerreihen. Die Beleuchter traten in Aktion, entzündeten Lagerfeuer und Fackeln und die Bühne mit prächtigen Kulissen tauchte aus der Dämmerung. Knapp vor Beginn setzte sich das Offizierskorps auf die vordersten Plätze. Zunächst lief alles ohne Zwischenfälle, doch plötzlich während der Aufführung entstand Bewegung unter den Zuschauern. Erst erhoben sich einige Soldaten in den rückwärtigen Reihen, dann sprangen nach und nach auch andere Fighter vorne auf. Die Offiziere auf den vordersten Plätzen blickten sich um und schnellten von ihren Sitzen hoch. Der General! Er war um 3 Tage zu früh gekommen. Und nun schritt er auf die erste Bankreihe zu, eskortiert von den Wachposten der Garnison, gefolgt von seinem Begleitkommando. Der General, er war spürbar verwundert, ganz offensichtlich indigniert über das Spektakel, das sich ihm verbot. Regimentskommandeur und Offiziere aus Corcoran kamen auf ihn zu, standen stramm, salutierten. Willkommen in der Garnison, Corcoran, Sir, sagte Oberst Baker Creed Russell. Wir hatten Sie erst in 3 Tagen erwartet. Entschuldigen Sie bitte den unförmlichen Empfang bei Ihrer Ankunft. Der General, zweifellos hart an der Pensionsgrenze, graubärtig, vorzeitig gealtert, grüßte schweigend. Der verknöcherte Typ. Genau der Typ, so ahnten alle Offiziere in Corcoran, der kein Verständnis haben würde für solche Späße. Das war einer, der auf Einhaltung der Vorschriften pochte. Die Piraten von Pensanke waren so gut wie gestorben. Sir, sagte Lovis, ich werde, wenn Sie es wünschen, die Vorstellung abbrechen lassen. Der General nuschelte Unverständliches und schritt weiter. Unsicher, fast ein bisschen zittrig, blieb wieder stehen und blickte mit spürbarem Missbehagen auf die Bühne. Großbritannien solche Generale als Inspekteure losschickt, dann Gnade der englischen Krone, so dachte Oberst Baker Creed Russell, wie er später im vertrauten Kreis erzählen wird. Auf der Bühne, hell erleuchtet vom Lagerfeuer und Fackeln, ging die Aufführung weiter. Nun schien der General doch endlich einen Entschluss gefasst zu haben. Er schritt langsam auf die erste Stuhlreihe zu und setzte sich ächzend. Die Offiziere nahmen ihre Plätze wieder ein. Gelegentlich nuschelte der General dem Oberst, der neben ihm saß, etwas zu, undeutlich und unverständlich, wie es offensichtlich seine Art war. Oberst Baker Creed Russell blieb nichts anderes übrig, als zu nicken und selbstverständlich, Sir, zu sagen. Und dann geschah es, dass der General sich erhob und zur Bühne wankte, sich unter die Schauspieler mischte und die Arie des Piratenhäuptlings schmetterte. Danach zog er, wie ein Komödiant, sich verbeugend mit großartiger Bewegung seinen Tropenhelm, erhob wie ein Zylinder sein graues Haar vom Kopf, zerrte sich den Bart vom Gesicht. Und nun erkannten ihn alle. Das war kein alter General. Das war Leutnant Baden-Powell. Flucht im Kugelhagel. Der echte General, 3 Tage später programmmäßig in der Garnison angetroffen, erwies sich als sportlich fairer Inspekteur, der die Theateraufführung mit Wohlwollen und Vergnügen sah. Sein Kommentar? Eine gute Idee, die im britischen Militär allgemein eingeführt werden sollte. Kurz darauf wurde die Garnison Corcoran vorübergehend aufgegeben. Um die Atmosphäre zu entspannen und erste politische Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und afghanischen Fürsten nicht zu gefährden, hielt die Besatzung den Befehl, sich etwa 400 Kilometer südöstlich in die knapp außerhalb Afghanistan gelegene Garnison Quetta zurückzuziehen. Während des Rückmarsches gab es mehrmals Zusammenstöße mit Partisanen, die, von den Verhandlungen offenbar noch nicht informiert, Aus Hinterhalten blitzartig angriffen, der Marschkolonne in den Rücken fielen, einige Soldaten niederschossen und wieder spurlos verschwanden. Auf Befehl von Oberst Baker Creed Russell sollte BP mit seiner Kompanie die Nachrück bilden und weitere Angriffe vereiteln. Im Felsgewirr der Berginge von Koyan stieß er bei Einbruch der Dunkelheit auf versteckte Heckenschützen, die gerade einen Angriff auf ihre Truppe planten und nun im letzten Augenblick daran gehindert, BP und seine Patrouille aufs Korn nahmen. BP flüchtete mit seinen Leuten im Kugelhagel, und als sie sich schon gerettet glaubten, schoss ihm stechender Schmerz ins rechte Bein. Er griff ans Knie. Klebriger, lauwarmer Saft. Nur mit Mühe konnte er sich im Sattel halten und die Kolonne erreichen. Der Militärarzt stellte einen Steckschuss knapp oberhalb des Knies fest und operierte die Kugel auf freiem Feld heraus. Den weiteren Marsch legte BP fiebernd in einer Tragbahre zurück. Im Lazarett von Ketter genas er dann gerade rechtzeitig, um an einem Manöver zwischen den dortigen Stammtruppen und den vorübergehend einquartierten Regimentern aus Kokoran teilzunehmen. Schiedsrichter war der General aus Bombay. Oberst Baker Creed Russell befehligte die Mannschaft aus Kokoran. Einige Tage vor der Gefechtsübung holte er seine Offiziere zu einer sogenannten Freiluftbesprechung zusammen außerhalb der Garnison am Fuß eines kleinen Berges. Die Offiziere saßen auf Steinen im Kreis herum. Der Oberst hielt nicht viel von Besprechungen in der Kantine. »Ich habe eine Idee«, sagte Bainball.
»Das höre ich gern.«
»Bei meinen Untersuchungen auf den Schlachtfeldern von Maiwan habe ich unter anderem festgestellt, dass die Afghanen nur durch gezielten Einsatz von speziell ausgebildeten Kundschaftern und dank genauer Kenntnisse unserer Angriffspläne gegen die Übermacht der britischen Truppen den Sieg hatten erringen können. Allem Anschein nach war es afghanischen Kundschaftern gelungen, unbemerkt bis zu unseren Kommandozentralen zu schleichen und vielleicht sogar die Offiziersbesprechung zu belauschen. Kundschafter von solcher Qualität brauchen auch wir.«
»Unsere Armee hat Kundschafter. Jeder Offizier wird im Kundschafterwesen ausgebildet.«
»Diese Ausbildung ist vergleichsweise oberflächlich. Sie entspricht dem, verzeihen Sie, wenn ich es so deutlich sage, was ich als kleiner Junge beim Indianerspiel gelernt habe.« Der Oberst lächelte.
»Nur zu, Leutnant Bedenpol. Legen Sie los. Keine Hemmungen.«
»Unser Kundschafterwesen besteht darin, ich drücke mich bewusst überspitzt aus, dass ein Soldat von Fall zu Fall vorübergehend einmal, wenn sich zufällig die Gelegenheit anbietet, die Kundschafterrolle übernimmt, auf einen Berg steigt, von dort oben das feindliche Lager am Tal betrachtet und dann seine Schlüsse zieht. Manchmal verwertet er auch Spuren, die er zufällig findet, doch gerade hinsichtlich der Spurenauswertung ist unsere Kundschafterausbildung dürftig.«
»Im Prinzip haben Sie recht. Fahren Sie fort, Leutnant Bedenpol.«
»Wenn wir genaueres vom Gegner erfahren wollen, so sind wir bisher auf Spione angewiesen, auf Verräter im feindlichen Lager, die mit uns Kontakt aufnehmen und gegen Geld sogenannte Informationen bringen. Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung, Sir. Das Geschäft mit Verrätern ist ein mieses Geschäft. Verwerflich auch dann, wenn die gekauften Informationen stimmen. Aber Sie wissen selbst, sicher sein können wir nie. Oft genug sind die Informationen falsch, von falschen Spionen im Auftrag des Gegners uns zugespielt. Informationen, also die mehr schaden als nützen. Die Frage ist, wie verschaffen wir uns verlässliche Detailinformationen aus dem gegnerischen Lager?«
»Ich ahne, was Sie mir vorschlagen werden.«
Wir brauchen, Sir, hervorragend ausgebildete Spezialkundschafter, die keine andere Aufgabe haben als die gezielte Informationsbeschaffung aus dem gegnerischen Lager. Diese Spezialisten, zusammengefasst in perfekt aufeinander eingespielte Kleingruppen von 5 bis maximal 8 Mann, müssen sich durch die feindlichen Postenketten schleichen, bis zum Hauptquartier, dort Gespräche der Befehlshaber belauschen, Angriffspläne erkunden, Waffenlager ausfindig machen und erfahren, wie viel Munition der Gegner hat. Und sie müssen zurückkehren, ohne Spuren ihrer Anwesenheit in feindlichen Lager zurückzulassen.«
»Eine kühne Idee.«
Oberst Baker Creed Russell erhob sich. Die anderen Offiziere standen ebenfalls auf. »Mit solchen Spezialkenntnissen«, fuhr der Oberst fort, »eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Beispielsweise kann man eine offene Feldschlacht vermeiden und den Gegner überraschend gefangen nehmen. Ohne Blutvergießen.«
»Das war auch meine Überlegung«, sagte BP. »Wer Informationen hat, hat die Chance, Blutvergießen zu vermeiden.«
»Das klingt alles sehr schön«, sagte Major Cowley, der Stellvertreter des Oberst. »Aber ich gebe zu bedenken, dass diese Spezialisten geradezu Übermenschen sein müssen. Sie sollen Spuren finden, Spuren auswerten und dürfen selbst keine hinterlassen. Sie müssen alles sehen und hören und dürfen selbst nicht gesehen werden und gehört werden. Wie wollen Sie das erreichen? Mit einer Tarnkappe?« mit einer Spezialausbildung. Die solchermaßen geschulten Spezialisten sind keine Übermenschen. Sie sind nur Menschen, die ihre Fähigkeiten optimal nutzen, die mehr Chancen haben als andere. Denn diese Spezialausbildung weckt und fördert ganz natürliche Fähigkeiten und Talente. Beobachtungsgabe, Findigkeit, Ausdauer, Entschlussfähigkeit. Und schafft damit die Voraussetzung für den Erfolg. Und damit auch fürs Selbstvertrauen. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Fragte Cowley.
Genug geredet, sagte der Oberst. Das Manöver bietet Gelegenheit, den Wert der Spezialtruppe zu beweisen. Beginnen Sie sofort mit der Ausbildung, Leutnant Baden-Powell. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Ich gebe Ihnen völlig freie Hand. Wie Sie es schaffen, ist Ihre Angelegenheit. Sie allein tragen Verantwortung. Und noch etwas. Haben Sie keine Angst, einen Fehler zu machen. Ein Mann, der noch keinen Fehler begangen hat, hat noch nie etwas getan.
Der Oberst machte eine Kunstpause, amüsiert über die Verblüffung, die VP zeigte. Dann fuhr er fort.
Ja, da staunen Sie, Leutnant, dass Sie diese Worte von mir hören. Ich weiß, es sind Ihre eigenen Worte, die Sie in Lucknow den Patrouillenführern Ihrer Kompanie gegenüber gebraucht haben. Man hat mir davon erzählt. Dasselbe gilt jetzt für Sie. Also, viel Glück mit Ihrem Spezialisten, oder wie immer man sie nennen mag. Übrigens, irgendwie müssen wir diese Spezialisten in der Tat nennen, um sie von den Kundschaftern herkömmlicher Art zu unterscheiden. Wir brauchen einen Namen. Haben Sie einen Vorschlag, Leutnant Baden-Powell?
Nennen wir sie Scouts, Pfadfinder. An dieser Stelle sollte gesagt werden, dass die Pfadfinder der späteren Jugendbewegung natürlich nichts mit militärischem Kundschafterdienst zu tun haben. Dass aber beim Friedenspfadfinden junger Menschen dieselben Fähigkeiten und Talente geweckt werden, die BP bei seiner Kundschaftertruppe in Ketter wecken wollte. Beobachtungsgabe, Findigkeit, Ausdauer, Entschlussfähigkeit. Doch das ist nicht alles, was BP damals in Ketter entwickelt und in völlig abgewandelter Form für die Jugenderziehung übernommen hat, ist nur ein Stein im Mosaik der Pfadfindermethode. Erst später werden Zusammenhänge erkennbar. Erst im Verlauf des weiteren Lebensweges von BP bietet sich eine Erklärung an. Deshalb ist es zweckmäßig, diese Entwicklung abzuwarten und vorerst ohne ausführliche Kommentare die Geschichte der Pfadfinder beim Militärmanöver in Ketter zu erzählen. BP war damals 24 Jahre alt.